nur eine Randfigur. Die Bibel berichtet uns an verschiedenen Stellen von Menschen, die nur ein- oder zweimal vorkommen in diesem langen Buch, wo also die Bibel nicht von diesen bekannten Namen erzählt, von Abraham, von Mose, von David, von Jesus natürlich, von den Aposteln im Neuen Testament, sondern von Menschen, die nur so einmal kurz auftauchen und dann nicht mehr wieder. Sozusagen also Randfiguren in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Was aber dieses kurze Aufblinken miteinander vereint und verbindet, ist, dass wir immer dann trotzdem sehen können, was das Leben dieser Menschen mit Gott zu tun hat oder Gott mit ihrem Leben. Selbst wenn es nur mal kurz aufleuchtet. So wollen wir uns heute mal anschauen, eine Frau, die in dem Ort Schunem wohnte. Schunem hatte ich vorher noch nie gehört. Das ist ein Ort gewesen, der etwas südlich vom See Genezareth liegt, also im Norden von Israel. Und diese Frau lebte in der Zeit des Propheten Elisa, also ca. 850 Jahre vor Christus. Das war ja die Zeit, wo das Reich Israel schon geteilt war, ins Nordreich und ins Südreich. Im Südreich, in Jerusalem, gab es den Tempel. Der Tempel war der Ort der Anbetung, wo die Menschen hingingen, um Gott zu begegnen. Im Nordreich gab es das ja nicht mehr. Im Nordreich waren dann oft solche Gottesmänner, Propheten, sozusagen die Beziehung zu Gott. Die repräsentierten Gott in diesem Reich. Und so einer war der Prophet Elisa. Elisa hatte die Angewohnheit, von Zeit zu Zeit zum Berg Karmel zu gehen. Ich denke, wir haben den vor Augen, dieses Gebirge, auch im Norden Richtung Mittelmeer. Und Elisa ging dorthin in dieses Gebirge immer wieder einmal, um die Abgeschiedenheit für sich zu suchen, die Gottesbegegnung, Ruhe und Zeit für die Begegnung mit Gott zu haben, nachzudenken in diesem Gebirge. Und es war so, er musste von dem Ort, wo er wohnte, immer etliche Kilometer bis dorthin zurücklegen. Und das war so weit, dass er immer irgendwo übernachten musste. Und das war dann oft dieser Ort Schunem, wo er durchkam. Und dort hat er dann Rast gemacht, Zwischenstopp. Ich lese uns jetzt mal den Anfang des Berichts aus dem 2. Königebuch, Kapitel 4, Abvers 8. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine reiche Frau. Die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe, ich weiß, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer hier durchkommt. Meine erste Überschrift ist Gastfreundschaft ohne Hintergedanken. Also in diesem Ort Schunem lebte diese reiche Frau, der Namen in unserem Bericht gar nicht erwähnt wird. Aber ihre herausgehobene Stellung wird berichtet. Sie wird beschrieben als eine reiche oder andere Texte sagen eine große Frau, also eine Frau mit Besitztümern, die bekannt war. Eine Frau, die übertragen auf unsere heutigen Verhältnisse ein eigenes Haus hatte, Grundbesitz, mehrere Äcker, ein eigenes Auto, vermutlich SUV, schwarz, groß, Mähroboter für den Rasen und ein Thermomix für die Küche. Also so gesehen gibt es hier einige reiche Frauen. Aber diese Frau war nicht nur wohlhabend, sondern sie hatte wohl auch eine wache Auffassungsgabe, wenn es um Gott ging. Ihr war nämlich nicht entgangen, dass dieser Prophet Elisa regelmäßig durch ihren Ort zog, auf seinem Weg ins Gebirge, und jetzt sucht sie seine Nähe. Sie begann, dass sie ihn in ihr Haus einlud zum Essen, wenn er wieder auf der Durchreise war. Und jeder von uns weiß, ihr Frauen wahrscheinlich noch mehr als wir Männer, es bedeutet immer zusätzliche Arbeit. Alles vorbereiten, sauber einkaufen, überlegen, was biete ich dem zu essen, Tisch vorbereiten, Blumen auf dem Tisch und so weiter. Praktizierte Gastfreundschaft. Das war dieser Frau wichtig. Aber trotz der zusätzlichen Arbeit bietet ja so ein gemeinsames Essen mit einem Gast immer auch einen innerlichen Gewinn. Mir fiel unser Blind Dinner ein. Jeder, der teilgenommen hat, wird das mir bestätigen. Die Überlegung war ja, mit Menschen aus unserer Gemeinde zusammen zu sein, wo man sich normalerweise nicht so trifft. Und ich habe das genossen, miteinander zu reden, Anteil zu nehmen, etwas weitergeben zu können. Man erweitert einfach dadurch seinen eigenen Gedankenkreis, erfährt Dankbarkeit. Und ganz besonders, wenn es um Menschen geht, mit denen wir zusammen sind, die mit uns im Glauben an den lebendigen Gott sind. Mir fiel bei der Vorbereitung ein, und einigen von euch wird es genauso gehen, wie wertvoll diese Zeiten waren, wo wir zum Beispiel Evangelisationen hier hatten oder Bibelwochen, und du hattest die Gelegenheit, den Referenten bei dir zu Hause zu haben. Gerda, du wirst dich an viele Situationen erinnern können, ihr anderen Elternfrauen auch, und Karin genauso wie ich an manche dieser Tage und Wochen, die ich nicht mehr missen möchte. Wenn man so zurückblickt auf sein Glaubensleben, dann gehören diese Zeiten dazu, wo man abends zusammensitzt noch bei einem Glas Wein und kann mit so einer Person, mit so einem Menschen in aller Ruhe über ja auch geistliche Dinge reden. Wertvolle Zeiten. Der Prophet wollte erst nicht, aber unsere Frau hat ihn genötigt, heißt es hier. Sie hat nicht nachgegeben. Komm zu uns zum Essen, immer wenn du hier durchkommst. Und dann wusste Elisa doch diese Gastfreundschaft zu schätzen, und die Frau setzt sich auch noch weiter für diesen Gottesmann ein. Also das war nicht ein Strohfeuer von ihr, dass sie so alle paar Wochen ihn mal zu Hause hatte. Und dann, ich lese nicht alles aus dem Text, ich berichte es einfach, dann kommt ihr die Idee und sie macht ihrem Mann den Vorschlag, lass uns doch oben auf dem Dach für ihn ein Zimmer bauen. Also die Statik geprüft, gesagt, getan. Und dann haben sie tatsächlich oben auf ihrem Haus ein neues Zimmer für Elisa gebaut. Die Bibel berichtet uns sogar über die Ausstattung, Bett, Tisch, Stuhl, Kleiderschrank, alles drin. Wahrscheinlich auch Platz für den Diener Gehasi. Gastfreundschaft, ihr Lieben, ist ja etwas, was wir aus der Bibel kennen, was Gott wichtig ist. Ich lese uns dazu einmal aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, Verse 40 bis 42. Wer euch aufnimmt, sagt Jesus da zu seinen Jüngern, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Gastfreundschaft ist Gott so wichtig, weil, glaube ich, Gott weiß, dass wenn wir Gäste einladen in unser Haus, dass dann auch Beziehungen möglich werden, Gespräche, und gut ist, wenn sie sich um ihn drehen. Für Elisa, kann ich mir vorstellen, wird es sehr wohltuend gewesen sein, dass er jedes Mal dort in diesem Haus Gastfreundschaft erleben konnte. In einer gemeinsamen Atmosphäre des Glaubens an Gott. Und dann entsteht bei Elisa der Wunsch, gegenüber seiner Wohltäterin auch etwas Gutes zu tun. Und wir lesen, wie er feinfühlig über seinen Knecht mit ihr spricht oder sie fragen lässt, ob er ein gutes Wort für sie einlegen sollte bei den Oberen des Dorfs oder sogar beim König. Diese Frage fragt er sie. Und die Antwort der Frau war kurz und bestätigte ihre einfache Haltung. Sie sagt zu ihm: Ich wohne mitten in meinem Volk. Das war ihre Antwort. Sie war kinderlos. Auch das sagt uns der Text. Was hat diese Frau daraus für eine Lehre gezogen? Für sie war es wichtig, die Beziehung, die Gemeinschaft mit ihren Mitmenschen zu haben. Sie sagt: Ich lebe mitten in meinem Volk. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Alles gut. Ich habe Beziehungen, ich habe Verwandte. Ich lebe mitten in meinem Volk. Und das war etwas, wenn man kinderlos ist, was ihr bestimmt eine gewisse Sicherheit gab. Ich bin nicht alleine. Also sie wollte gar keine Fürsprache bei den führenden Männern. Sie diente dem Gottesmann Elisa ohne irgendeinen Hintergedanken. Toll. Der Diener Gehasi bringt dann ins Spiel, dass die Frau kein Kind hatte. Kein Sohn und ihr Mann schon alt war. Wir wissen alle, würde der Mann vor ihr sterben, würde sie ganz alleine dastehen, ohne Nachkommen. Den deutschen Sozialstaat gab es da noch nicht, das war keine leichte Situation. Und dann ließ Elisa diese Frau erneut rufen und gab ihr eine Verheißung, die wir so ähnlich auch schon von Abraham und Sarah kennen. Er sagt ihr: Wenn ein Jahr um ist, wirst du einen Sohn bekommen. Ich lese uns die Verse 15 bis 17. Er sprach: Ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach: Um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach: Ach, nicht, mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie ihr Elisa zugesagt hatte. Ja, die Frau hatte bis dahin keine Kinder bekommen. Aber wir lesen kein Wort davon, dass sie dadurch irgendwie verbittert geworden wäre oder einsam. Sie sagt: Ich lebe unter meinem Volk. Hat sich nicht zurückgezogen, sondern sie machte etwas aus ihrem Leben und aus ihrer Situation. Sie diente Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie hatte sich eben nicht dauernd um ihre Familie, Kinder, Enkelkinder zu kümmern. Sie hatte Zeit für andere Dinge, zum Beispiel sich für diesen Gottesmann einzusetzen. Ich finde, das ist eine sehr bedenkenswerte Haltung. Gerade mir fiel die Britta ein aus Winterbach. Ledig, keine Kinder. Möchte schon wissen, auf wie viel Jugendfreizeiten, die schon in der Küche gestanden hat und hat die Kids versorgt. Und wenn wir nachdenken, fallen uns bestimmt solche Leute ein, die ihre Zeit, die sie auf der anderen Seite nicht geschenkt bekommen haben, nutzen, um Gott auf diese Art und Weise zu dienen. Die Gemeinde Gottes bietet uns so viele Möglichkeiten, ihm und Menschen zu dienen. Ja, diese Verheißung von Elisa lässt es einfach dieses Paar nochmal probieren. Und tatsächlich, die Frau wird schwanger, bekommt einen Sohn. Gott war gnädig mit ihr. Ich habe so gedacht, welche Gefühle werden bei ihr, auch bei ihrem Mann hochgekommen sein? Können wir uns den Anruf vorstellen? Deinen Anruf bei unserem ersten Kind an mich? Ich bin schwanger. Und sie bekommt einen Sohn. Die Bibel beschreibt die Situation hier eigentlich nur ganz kurz. Aber wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, diese Emotion bei ihr, bei ihrem Mann, dass da etwas in ihrem Bauch heranwächst. Wunderbar. Ich lese in unserem Text weiter die Verse 18 bis 20. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater: O, mein Kopf, mein Kopf! Er sprach zu seinem Knecht: Bringe ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag. Da starb er. Meine nächste Überschrift lautet: Glaube in der Krise. Der Junge muss noch ein Kind gewesen sein, als er sich auf dem Feld bei der Ernte über Kopfschmerzen beklagt, starke Kopfschmerzen, wird nach Hause gebracht und stirbt in den Armen seiner Mutter. Auch dieses tragische Geschehen wird hier nur ganz kurz berichtet. Aber können wir uns die emotionale, seelische, körperliche Not unserer Frau vorstellen? Können wir ein bisschen mitempfinden und dann darüber hinaus noch mitempfinden die ganze Tragik dieses Geschehens? Es war die Erntezeit, die hatten Äcker, die hatten Lohnarbeiter, die mit ihnen geerntet haben. Es war Spätsommer, sozusagen in ihrem Leben die Hochzeit, die Erntezeit. All das, was über das Jahr angebaut wurde, gepflegt wurde, vom Unkraut befreit wurde, sollte jetzt geerntet werden. Und dann stirbt ihr Sohn. Diesmal fiel das Erntedankfest aus. Der Mann ist nicht da. Was wird diese Frau, unsere Frau hier, versucht haben, ihrem Jungen zu helfen, Umschläge gemacht, Tee gekocht, gestreichelt, Umschläge gemacht, gebetet, geweint, gehofft. Und dann stirbt dein Kind in deinen Armen. Wenn ein Kind stirbt, da werden mir alle recht geben, ist bestimmt die größte Not für die Eltern. Es zerreißt einem das Herz. Wenn Kinder ihre Eltern beerdigen müssen, ist es der Lauf der Dinge. Wenn Eltern ein Kind beerdigen müssen, ist es furchtbar. Es ist schrecklich für die Eltern und für die ganze Familie. Vielleicht können wir uns ansatzweise den Schmerz dieser Frau vorstellen und ihre Verwirrung. Ihr Glaube kommt in eine Krise. Warum, Gott, hast du mir dann überhaupt das Kind geschenkt? Wenn du es mir wieder nimmst, dann, so sagt sie zu den Propheten später, wäre es besser gewesen, ich hätte gar kein Kind bekommen. Dann hättest du mir das jetzt erspart. Und ich dachte, ja, nachvollziehbar. Wer so etwas selbst schon erleben musste, kann mit dieser Frau mitfühlen. Ich kenne nicht alle Lebenssituationen von uns, von den Geschwistern hier aus der Gemeinde, aber nicht wenige werden so etwas miterlebt haben, selbst in der Familie. Wer schon mal auf dem Friedhof hinter so einem kleinen Sarg gestanden hat, der weiß, wovon ich rede. Wer das Jammern der Mutter gehört hat. Die Bibel verschweigt es nicht. Unser Leben ist in einer gefallenen Schöpfung. Es ist gezeichnet von Krankheit, Not und Tod. Unter jedem Dach ein Ach, Ida. Vom Anfang bis Ende ist unser Leben angefochten von Krankheit, von Tod. So ist das. Und das wird so bleiben, bis der Jesus wiederkommt. Diese Not beenden wird. Als unser Vater, fiel mir ein, an diesem Abend starb, haben wir in der Familie das Lied angestimmt, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. So ist leider die Wirklichkeit. Und unser Glaube kann durch solche Krisen und solche Nöte, durch Krankheit, durch Schmerzen, durch Leid in die Krise kommen. Und dann fragen wir Gott, warum? Was denkst du dir dabei? Ich lese uns die Verse 21 bis 25. Das Kind war gestorben und es geht weiter. Sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach, schicke mir einen der Knechte und eine Eselin. Ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach, warum willst du zu ihm? Es ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, es ist gut. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich's dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Jetzt sehen wir, was die Gottesbeziehung in dieser Frau bewirken kann. Jetzt geht sie steil. Sie legte ihren toten Sohn im Obergeschoss aufs Bett des Propheten, dann besorgt sie sich den Esel, Begleitung und sagt ihm, treib die Eselin an, eilig. Ich muss zu diesem Mann ins Gebirge. Komm bald wieder zurück, sagt sie zu ihrem Mann. Dass ihr Kind tot zu Hause liegt, sagt sie ihm nicht. Warum nicht, habe ich mich gefragt. War auch sein Kind. Ich habe gefunden, dass Ausleger vermuten, dass die Frau befürchtete, dass ihr Mann das sofortige Begräbnis des Kindes veranlasst hätte. Es ist ja eine heiße Gegend. Wir wissen auch aus der heutigen Kultur, die Menschen werden deshalb sofort beerdigt, in der Regel am gleichen Tag. Und es war Erntezeit und so weiter, also ich glaube, sie konnte wirklich befürchten, das Kind wird sofort beerdigt. Und so lautet die Antwort auf die Frage ihres Mannes, warum willst du denn jetzt zu dem? Ist es gut? Möchte jemand raten, welches Wort da im hebräischen Grundtext steht? Ist es gut? Amen, sagt die Ida. Da steht Shalom. da steht Shalom. Dieses Wort, in dem so viel drinsteckt, ein Wort der Haltung, des Friedens, ein Shalom des Glaubens, des Vertrauens. Diese Frau, unsere Frau, lebte im Shalom. Zum Tod ihres Sohnes war für sie das letzte Wort noch nicht gesprochen. Shalom, sagt sie ihm an. In großer Eile reist sie also auf dieser Eselin zum Berg Karmel, auch diese vielen Kilometer. Welche Gedanken werden ihr durch den Kopf gegangen sein? Wie wird sie die Begegnung mit diesem Gottesmann herbeigesehnt haben? Welche Hoffnungen sind da mit ihr Kilometer für Kilometer gereist? Jede rote Ampel, habe ich mir gedacht, eine Qual für sie. Jeder Stau, furchtbar. Sie hat's doch eilig. Als sie endlich bei Elisa ankam, lese ich jetzt nicht, lesen wir im Text, lässt er den Knecht Gehasi ihr entgegenlaufen, fragen, warum sie kommt und ob es ihr gut geht, und auch ihm antwortet unsere Frau nur mit Shalom. Gut. Und als sie sich dann endlich vor Elisa niederwerfen kann und ganz bestimmt alle Emotionen aus ihr herausgebrochen sind, da spürt Elisa, dass sie in großer Not ist, und er lässt sich von ihr erzählen, was passiert ist. Sie erzählt ihm alles, sie legt ihm alles offen. Sie lässt ihre Seele aus sich heraus und fragt, warum? Elisa, warum muss ich das erleben? Gott, warum? Das dürfen wir Gott, unseren Vater, fragen. Warum, Gott? Der Jesus Christus hat das am Kreuz selbst gemacht. Warum hast du mich verlassen, Vater? Wir dürfen emotional gegenüber Gott werden. Warum? Und wer, wenn nicht diese Mutter, durfte das? Jetzt schickt Elisa seinen Knecht voraus und sagt, nimm mal einen Stab mit und leg den dem Kind auf. Jetzt muss Elisa auch etwas lernen, denn das hat nichts gebracht. Keine magische Handlung war hier angebracht. Leg mal einen Stab auf das Gesicht des Jungen. Er ist nicht lebendig geworden. Etwas, was der Mann Gottes, glaube ich, auch lernen musste. Du musst jetzt hingehen. Jetzt bist du gefragt, mein Lieber. Ich lese weiter, Vers 32. Als sie dann wieder zurück waren im Haus und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn, da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal herum, hierhin und dahin, und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Dann nieste das Kind siebenmal, danach tat der Knabe seine Augen wieder auf. Schon eine seltsame Handlung, die uns hier beschrieben wird. Wir wissen, wenn wir in der Bibel zu Hause sind, das gibt es noch zweimal. Das gibt es bei Elia schon mal vorher, wo der das Kind der Witwe von Zarpat, heißt, glaube ich, der Ort, auferweckte, und auch im Neuen Testament bei Paulus, als er ein Kind wieder lebendig macht. Man kann sich fragen, wie kann man dieses Tun irgendwie erklären? Ich habe bei Auslegern gefunden, einfach die Erklärung, der Gottesmann hat sich identifiziert mit diesem toten Kind. Mehr geht gar nicht, als innerlich und äußerlich alles zu geben, sich auf das tote Kind zu legen, Auge auf Auge, Mund auf Mund. Sich zu identifizieren mit